Da gibt es eben sehr wohl große Unterschiede. Bei Otto gibt es beispielsweise überhaupt keine Kommentierfunktion und es gibt auch keine Produktfragen, die man überhaupt stellen kann. Und so ist es dann von Plattform zu Plattform in den unterschiedlichen Ländern sehr unterschiedlich wird es gehandhabt, was uns immer überrascht, weil wir natürlich glauben, und das spiegeln eigentlich auch unsere Kunden uns immer wieder, dass dieses Instrument Kundenfeedback, man kann als Brand darauf reagieren, egal ob das jetzt die negative Rezension ist oder eine spezifische Frage, ja, ein immens, ja, wichtiges und eigentlich für alle drei Player gewinnbringendes Tool ist. Und mit drei Playern meine ich den User, die Plattform selber und sozusagen den Anbieter des Produktes oder Service, jetzt egal, ob es jetzt ein Vendor oder Seller ist.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools, mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Heute zu Gast Christian Driehaus, Co-Gründer von Gominga. Moin Christian, schön, dass du da bist.
Hallo Florian, freue mich auch.
Der aufmerksame Hörer hat es ja schon mitbekommen. Christian, wir haben neulich schon eine Session zusammen gemacht. Da ging es um die Marktplatzstudie, die du in mühevoller Arbeit erstellt hast und uns dankenderweise alle zur Verfügung gestellt hast. Das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Für diejenigen, die da aber nicht reingehört haben. Erzähl doch mal, wer du bist und was du machst.
Sehr gerne. Mein Name ist Christian Driehaus. Ich bin, wie du gesagt hast, einer der Gründer und Geschäftsführer der Gominga. Wir sind die Spezialisten für Online-Review-Management. Wir sind ein Softwareunternehmen mit Sitz in München und wir helfen unseren Kunden weltweit, Online-Rezensionen und Online-Fragen zu managen, sei es jetzt die Produktrezension auf Amazon, sei es die Filialrezension auf Google, sei es die Mobile-App-Rezension im Apple App Store, also egal, wo es Kundenfeedback gibt. Wir helfen unseren Kunden, meistens globale Brands wie BSH, wie Samsung etc., da kommen wir später nochmal drauf, im ersten Schritt das Feedback auszuwerten. Da geht es also um Consumer Insights und im zweiten Schritt auch auf einzelne Bewertungen oder einzelne Fragen zu antworten. Stichwort Customer Engagement.
Ja, vielen Dank für diesen kurzen Überblick. Ich hatte mich natürlich im Vorfeld auch noch ein bisschen genauer mit euch beschäftigt und habe ehrlicherweise auch einiges noch dazugelernt, also was man aus dem Thema Reviews alles rausholen kann. Und irgendwie, wenn man das dann gemacht hat, hat man das Gefühl, okay, das muss man auch, so, um das halt ganzheitlich zu nutzen. Und darum finde ich es spannend, dass wir nachher mal ein paar konkrete Cases auch durchgehen, wie Unternehmen damit arbeiten, wie die das für sich nutzen und welche Vorteile eben die daraus ziehen. Ich fand es ganz lustig, dass wir beide in diesem Amazon-Kosmos gestartet sind. Seitdem hat sich einiges getan. Wann seid ihr gestartet?
Wir haben vor 6-7 Jahren angefangen, unseren Pilot mit 3 Kunden eigentlich zu entwickeln. Und so richtig sind wir dann ja seit 5-6 Jahren am Markt. Aber du hast recht, wir haben auch mit Amazon angefangen. Ich selber habe ja auch einige Jahre bei Amazon gearbeitet. Liegt wahrscheinlich einfach nur daran, dass das Thema Rezensionen und eben damals die Amazon-Produktrezensionen und Produktfragen ja schon sehr, sehr lange sehr wichtig sind, sehr, sehr lange für die Verbraucherinnen sehr wichtig sind, Einfluss auf die Kaufentscheidung. Und wir deswegen auch gesehen haben, da ist eigentlich eine Opportunity, ein Need da auf Unternehmensseite, damit überhaupt was anzufangen, was zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Wie würdest du denn heute so die Relevanz von Reviews beschreiben? Also ich weiß ja, dass ihr euch natürlich auch viel mit dem Thema strategisch auseinandergesetzt habt. Das heißt, ihr habt euch sicherlich viel mit Studien beschäftigt, um einfach mal herauszufinden, wie groß der Impact ist. Und dann seid ihr damals gestartet, seit zu heute ist das ja ein ganz, ganz anderes Thema geworden. Gib uns nochmal einen Überblick, wie es um das Thema steht.
In der Tat. Also wenn wir jetzt die beiden großen Player uns anschauen, die wir ja auch bedienen, in Anführungsstrichen, das ist einmal eben Amazon in der Produktrezensionswelt und auf der anderen Seite ist es ja Google für beispielsweise Filialrezensionen oder Mobile-App-Rezensionen. Die beiden globalen Platzhirsche, die haben ja schon vor mehr als 20 Jahren mit dem Thema angefangen. Also neu ist es nicht. Und aus Verbraucherinnensicht, wenn man eben selber im Internet recherchiert, wenn man im Internet surft, wenn man sich Sachen anschaut, wenn man eine Entscheidung für einen Kauf, für Produkt oder Service etc. Ja, sich selbst entscheidet, da weiß man ja, dass die Sterne einen beeinflussen. Und das wurde und wird natürlich auch durch diverse Studien dargestellt. Du sprichst darauf an, wie hat sich das verändert? Wo sehen wir da den Trend hin? Es wird immer wichtiger. Ja, also um nur ein, zwei Studien zu nennen, auch da haben wir ein ganzes Kompendium auf unserer Webseite unter gominga.com im Newsbereich. Beispielsweise hat eine Tochter der Bertelsmann-Gruppe im Jahr Mitte 2020 eine sehr, sehr breite europäische Studie aufgelegt, wo man beispielsweise herausgefunden hat, dass über 90% der Konsumentinnen erwarten, dass eine Marke auf eine negative Rezension oder auch auf eine Produktfrage reagiert. Ja, also das heißt, die Menschen da draußen, die erwarten wirklich eine Reaktion von einem Unternehmen. Und genauso haben wir auch in diesem Jahr weltweit einzelne Studien uns angeschaut, die nochmal aktuell sind, nochmal verschiedenste, ich nenne es mal Covid-Einflüsse mit anschauen. Und auch da sehen wir eben, dass beispielsweise McKinsey herausgefunden hat, dass erstens die Rezensionen noch viel mehr Einfluss auf die Kaufentscheidung haben, weil eben noch viel mehr Menschen online unterwegs sind, durch die letzten beiden Jahre, durch die Entwicklung, und dass dadurch eben auch die Unternehmen gefordert sind, ja, ich drück's mal positiv aus, diese Chance zu nutzen, um erstens eben das Feedback auszuwerten und intern ja gewinnbringend einzusetzen. Da kommen wir gleich gerne nochmal im Detail drauf, wie das aussehen kann, und eben auch zum anderen darauf zu reagieren. Also zusammengefasst, man kann sagen, die Sterne, die sind nicht seit gestern erst da, die gibt's schon lange, die beeinflussen uns, und aus unserer Sicht, wenn wir jetzt die ganzen Studien uns anschauen, es gibt eben immer mehr Studien, die nicht nur die Konsumentinnenseite angucken. Ich sag mal, das ist ja eigentlich schon oftmals dargelegt worden, dass eben der Kauf beeinflusst wird, sondern eben auch die Unternehmensseite sich anschauen und da eben auch feststellen, ja, immer mehr Unternehmen sehen diese Chance, aus dem Kundenfeedback was zu machen.
Absolut, also viele verschiedene Anwendungsszenarien, ne? Nutzungsszenarien, was man machen kann. Ich habe auch den Eindruck, dass sich dieses Modell 5 Sterne, also Bewertung 1 bis 5, weitestgehend vereinheitlicht hat. Ne? Oder siehst du da irgendjemanden, der das ganz anders handhabt, aber
Das sehen
eigentlich?
wir auch so, ist richtig. Also es gibt noch mal ein paar Ausreißer weltweit, die irgendwie ein anderes System haben. Aber ich glaube auch da, durch den Einfluss von Amazon und Google, um bei den beiden Großen, zumindest jetzt, wenn man mal Asien weglässt, zu bleiben, aber selbst auch auf den asiatischen Plattformen ist es eigentlich immer ein 5-Sterne-Ranking. Das hat sich, glaube ich, durchgesetzt. Egal, ob wir wieder den Vergleich hernehmen, Produktrezensionen auf einem Marktplatz oder die Filialrezension auf Google oder auch Yelp als anderen Player oder eben auch die Mobile-App-Rezension. Es ist jetzt nicht so, dass es im Apple App Store eine andere Bewertungsskala gibt, sondern es ist in der Tat, 1 Stern ist schlecht, 5 Sterne sind gut, und das System hat sich eigentlich weltweit etabliert.
Ja, ist ja auch angenehm, dass man da so eine einheitliche Skala hat.
Absolut.
Was uns immer wieder begegnet, vielleicht hast du da eine Antwort, du hast dich da mal mit dem Zahlenwerk beschäftigt. Uns fragen Kunden immer wieder, ja, Mensch, wie viel Bewertungen brauche ich denn jetzt, ne, in der Anzahl, und wo sollten die in den Sternen liegen? Ne? Geht nicht darum, dass man die dann zusammenschummelt, aber ich habe den Eindruck, dass sich dieses Gefühl irgendwie im Markt hält, mehr ist immer besser. So, also auf jeden Fall bei der Anzahl.
Ja.
Also weißt du, ob es da irgendwie eine Grenze gibt, ab wo das gar nicht mehr so einen großen Unterschied
Das
macht?
ist eine spannende Frage. Ich will die mal mit mehreren Punkten beantworten. Das eine ist ja, wenn wir jetzt bei den Produktrezensionen sind, da ist natürlich immer immens wichtig bei einer Produktneueinführung, also bei einem Product Launch, die ersten 20, 30, 40 Rezensionen möglichst schnell zu generieren. Und die müssen natürlich irgendwo zwischen 4, irgendwas und 5% beim Sternewert liegen. Ja, also wenn du jetzt ein neues Produkt einführst und es startet mit den ersten 20 Bewertungen und hat einen Durchschnittswert von 3, was weiß ich, 3,3, dann ist das Produkt eigentlich schon tot. Ja, also das ist sozusagen, wenn man so einen Produktlebenszyklus anschaut, immens wichtig, am Anfang in den ersten 4 Wochen brauchst du die ersten, wie gesagt, 20, 30, 40, 50 Bewertungen, je nach Plattform. Ja, aber wenn man mal von den großen Plattformen redet, und dann muss auch der Durchschnittssternewert sehr positiv sein. Wenn wir jetzt mal sozusagen da weitergehen, normaler Produktlebenszyklus, das Produkt ist schon etabliert, das gibt's von mir aus schon 1, 2, 3 Jahre auf der jeweiligen Plattform. Da ist der Durchschnittssternewert, da gibt's auch einige Studien dazu, optimal immer so irgendwas zwischen 4,3 und 4,5 Sternen. Warum nicht 5 Sterne? Weil es dann irgendwann nicht mehr glaubhaft ist. Ja, also der Verbraucher, die Verbraucherin, die sind ja nicht doof. Wenn jemand nur 5-Sterne-Bewertung hat, dann ist da irgendwas dran faul. Man will ja auch die kritischen Stimmen hören. Man will ja auch so ein bisschen auch das Negative am Produkt, am Service von anderen Usern, Userinnen irgendwie lesen und erkennen. Ja, also so 4,3, 4,5 ist eigentlich ideal. Was die Menge der Bewertungen angeht, das finde ich immer wieder eine spannende Frage. Das ist sehr unterschiedlich von Plattform zu Plattform und von Land zu Land. Um wieder bei Amazon zu bleiben, jetzt sorry, ne, nicht weil Amazon toll ist, aber weil eben jeder damit was anfangen kann. Amazon Deutschland versus Amazon USA. In USA gefühlt hat das gleiche Produkt das 10-fache an Bewertungen. Da fragt man sich manchmal, wo dann der Grenzwert ist, der Grenznutzen, aber nichtsdestotrotz werden die Bewertungen immer neu geschrieben und neues Kundenfeedback kommt dazu. Also da will ich jetzt nicht sagen, der beste Wert ist, wenn du irgendwie 300 Bewertungen auf ein Produkt hast und 400 sind schon wieder negativ. Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen.
Ja, so schaue ich da auch drauf. Was ich auch ganz interessant finde, du bist eben kurz aufs Konsumentenverhalten eingegangen. Ich glaube, so viele liest man im Durchschnitt auch gar nicht. Und ich habe es jetzt schon häufiger gehört und sehe das auch bei mir, in meinem persönlichen Konsumverhalten häufiger, dass ich lese mir wenig, würde man sagen, so 3 bis 5 Bewertungen durch und ich schaue mir lieber immer kritischer an, um zu gucken, okay, von wann sind die und wie hat das Unternehmen auch überhaupt darauf reagiert, ne? Denn da gewinne ich gefühlt immer mehr Sicherheit, als wenn ich mir jetzt 10 5-Sterne-Bewertungen einfach durchlese.
Absolut. Absolut. Also das ist ja das, was ich gesagt habe, was du ja auch bestätigen kannst. Man guckt sich natürlich eher die Negativen an, um rauszukitzeln, wo ist das Risiko bei meiner Kaufentscheidung.
Ja, und in dem Moment, wo ich sehe, dass das Unternehmen eben auch darauf reagiert, ne, dass der Kundenservice da ist, gibt einem das natürlich auch Sicherheit, ja. Ne? Gerade jetzt so etwas höherpreisigen Produkten. Zweiter Punkt, den du angesprochen hast, den ich auch sehr interessant finde, wo ich nochmal kurz reingehen möchte, ist das Thema Glaubhaftigkeit. Mhm. Gerade bei Amazon haben wir da jetzt ja gefühlt in den letzten Jahren teilweise so ein bisschen an Glaubhaftigkeit verloren, denn es war gefühlt, irgendwie gab es eine Zeit mit den ganzen Review-Clubs und irgendwie Bewertungen waren als Ranking-Faktor, kursierte das immer wieder und viele Unternehmen dachten, okay, ich muss das jetzt machen und haben einfach Bewertungen gefaked bis zum geht nicht mehr. So, dann gab es auch wieder so eine kleine Gegenbewegung, wo Amazon gesagt hat, okay, wir entfernen jetzt immer wieder gefälschte Rezensionen, sperren Verkäufer, die gefälschte Rezensionen auf ihren Produktlistings haben. Und ich frage mich, wie sich das jetzt über die Jahre auf die Glaubwürdigkeit ausgewirkt hat. Ne? Also grundsätzlich ist Reviews nicht mehr wegzudenken, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber siehst du die großen Anbieter jetzt wie Amazon und Google, siehst du es, dass die da wirklich effektive, ich sag mal, Kontrollmechanismen entwickeln, die die Glaubhaftigkeit von Reviews weiter stärkt, weil eben einfach weniger Betrug da stattfinden kann.
Ja, super spannendes Thema. Können wir da eine extra Session eigentlich zu machen? Ganz kurz sozusagen zu deiner Frage, welchen Impact hat es oder wie verändert es den Trust, den wir alle in die Sterne hatten oder haben oder in Zukunft haben werden? Ich glaube, generell kann man sagen, das hat dem Ganzen wenig Abbruch getan. Ja. Ob jetzt mal mehr oder weniger negative News da rauskommen, ob es jetzt ein Amazon ist, ob es ein Google ist, ob es andere Plattformen sind. Ich meine, ja, natürlich durch die Wichtigkeit und durch die immer weiter steigende Wichtigkeit gibt es natürlich auch diesen Graumarkt, ja, wo viele Leute versuchen zu tricksen, entweder bei sich selber positive Bewertungen zu generieren oder auch die Konkurrenz irgendwie negativ darzustellen. Aber ich glaube, insgesamt ist die Relevanz enorm hoch und ist, wie gesagt, gerade aber auch in den letzten 2 Jahren noch gestiegen. Und man darf ja immer nicht vergessen, du hast ja auch angesprochen, und das wisst ihr ja genauso gut wie wir. Erstens ist ja der Sternewert und die Rezension beeinflussen den Algorithmus der jeweiligen Plattform. Ja, also die Suchergebnisseiten werden ja davon mit beeinflusst. Und das zweite ist dann halt immer der Mensch, und der wird dadurch geleitet und liest und fällt seine Kaufentscheidung aufgrund der Bewertung.
Definitiv, das würde ich so unterschreiben. Du weißt ja, wir sind hier ein Marktplatz-Podcast. Darum würde mich nochmal dein Blick auf die Marktplätze, wenn wir jetzt mal bei Amazon, Otto, Zalando, About You mal bleiben. Siehst du da sehr viele Parallelen? Haben die eigentlich alle den gleichen Aufbau, was den Review-Bereich angeht, die gleichen Möglichkeiten? Wo siehst du da Unterschiede, dass man einfach mal drüber gesprochen hat?
Unterschiede sieht man nach wie vor für uns manchmal überraschenderweise, was die, ich sag mal, Funktionalität für den User angeht, in Deutschland, aber auch international, weil ich beschreibe es mal in einer Vierfeldmatrix. Ja. Es geht ja darum, einmal kann jeder User eine Rezension schreiben und kann ein anderer User eine vorhandene Rezension kommentieren, und parallel dazu kann jeder User oder Userin eine Frage schreiben und kann wieder jeder auch eine vorhandene Frage beantworten. Ja. Und wenn man sich diese Vierfeldmatrix mal anschaut, da hat ja Amazon vor 1,5 Jahren schon, ich sag mal, ein Feld ausgeixt, weil man bei Amazon ja eine Produktrezension nicht mehr kommentieren kann. Und wenn man dieses Schema vor Augen hat, da gibt's eben sehr wohl große Unterschiede. Bei Otto gibt's beispielsweise überhaupt keine Kommentierfunktion und es gibt auch keine Produktfragen, die man überhaupt stellen kann. Und so ist es dann von Plattform zu Plattform in den unterschiedlichen Ländern sehr, unterschiedlich wird es gehandhabt, was uns immer überrascht, weil wir natürlich glauben, und das spiegeln eigentlich auch unsere Kunden uns immer wieder, dass dieses Instrument Kundenfeedback, man kann als Brand darauf reagieren, egal ob das jetzt die negative Rezension ist oder eine spezifische Frage, ja ein immens, ja wichtiges und eigentlich für alle drei Player gewinnbringendes Tool ist. Und mit drei Playern meine ich den User, die Plattform selber und sozusagen den Anbieter des Produktes oder Service, jetzt egal, ob es jetzt ein Vendor oder Seller ist. Also das wundert uns eigentlich, dass nicht schon längst alle, wie gesagt, Rezensionen abgeben, Rezensionen kommentieren, Frage stellen, Frage beantworten, dass nicht alle das mittlerweile anbieten.
Ja, das wundert mich auch, denn letztendlich haben ja die Plattformen immer ein ganz, ganz starkes Interesse an einer hohen Kundenzufriedenheit.
Richtig.
Und ich sehe es auch als, ja, es ist ja, sie schwächen sich ja ein Stück weit selber, wenn sie den Marken nicht die Möglichkeit geben, unzufriedene Kunden dann doch zufriedenzustellen, indem man Fragen beantwortet, Retouren einleitet und.
Genau.
Das finde ich auch persönlich schade.
Also diese Möglichkeit der Interaktion wird dann nach wie vor zum gewissen Maße eingeschränkt. Völlig unverständlicherweise. Mhm. Auch wenn man es dann wieder mit anderen Plattformen, wenn wir mal in den Social-Media-Bereich reinschauen, da kann man ja auch beliebig kommunizieren, warum das dann eben nicht auch bei den, ich nenne es mal Einkaufsplattformen, bei den Marktplätzen überall gleich gehandhabt wird.
Ja. Was siehst du heute so als Hauptchallenges für Marken beim Thema Reviews? Also was sind so Bereiche, die man als Marke auf dem Schirm haben sollte, wenn man das Thema professionell managen möchte?
Ja, da kommen wir zu unserem originären Geschäft. Das ist immer erstmal die Frage, wer managt seine Reviews überhaupt schon? Wer macht in Anführungsstrichen überhaupt schon was? Wer macht es mit der Hand am Arm? Wer macht es mit etablierten Prozessen? Wer macht es mit einer Software? Und dann natürlich auch, wo wir mit ja uns beschäftigen, über die verschiedenen Plattformen hinweg. Ja, weil wenn wir jetzt mal sozusagen in die beiden Bereiche im Detail reingehen. Der eine Bereich, den wir Consumer Insights nennen, wo es eben um die Auswertung des Kundenfeedbacks gibt, und das andere, das Customer Engagement, wo es ja darum geht, die einzelnen Stimmen zu kommentieren, zu beantworten. Da muss ja auf der einen Seite eben ein Prozess da sein und auf der anderen Seite muss ja letztendlich auch die Software, das Toolset da sein, um das skalierbar zu managen. Und das sieht man immer wieder, das ist bei vielen Unternehmen noch nicht der Fall. Da beobachten wir natürlich auch gewisse Unterschiede bei den großen Regionen der Welt.
Ja, ich glaube gerade das Tracking ist in dem Moment, wo man eine gewisse Anzahl an Rezensionsquellen hat, einfach irgendwann utopisch. Ne? Also da müssen ja, wenn da dann pro Tag Hunderte, vielleicht sogar Tausende entstehen, dann muss man ja ein riesen Team aufbauen, wenn man das manuell macht. Und freue mich, dass wir nachher nochmal da ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, eine Idee, die ich gerade noch hatte, aber da wollen wir gar nicht tief einsteigen. Ich wollte es nur kurz aussprechen. Ich frage mich, ob es irgendwann soweit ist, dass das Thema Reviews auch den Einzug in die Offline-Welt schafft, ne? Weil letztendlich sind damit ja nur Vorteile verbunden, ne? Es geht nachher so ein bisschen in dem Bereich IoT, aber dass wenn sich da Märkte und so darauf einstellen würden, dass man die Möglichkeit hat, Bewertungen in Supermärkten, in Baumärkten und so weiter abzurufen, gerade für höherpreisige Produkte, kann das ja eigentlich nur ein Gewinn
Da
sein.
gibt es ja zum Teil schon Tests, ne? Also das ist genau auch, was wir ja immer wieder diskutieren, auch mit Partnern im Netzwerk, auch mit Retailern. Bei dem digitalen Display in der Filiale kann man ja auch die Online-Bewertung des jeweiligen Produkts anzeigen. Absolut, ja.
Ja, freue ich mich drauf, also auch als Konsument. Du hast zwei Case Studies mitgebracht, Samsung und Kärcher. Und ich finde es immer schön, einfach mal so ein paar Best Practices zu sehen. Lass uns mal mit Samsung loslegen. Das ist ein Kunde von euch. Führ uns doch mal ein, wie die das Thema angehen.
Sehr gerne. Also Samsung arbeitet schon einige Jahre mit uns, nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Samsung hat eben angefangen, mit uns das Thema Produktrezensionen und Produktfragen anzugehen und da eben speziell auch im Bereich Kundenservice. Das heißt, Samsung nutzt unsere Software in den verschiedenen Kundenservice-Teams über Ländergrenzen hinweg auf das Kundenfeedback zu reagieren. Ja, und das ist dann nicht nur die Amazon-Produktfrage, sondern das ist dann auch der Samsung Brand Webshop und das ist dann auch die Samsung-Filiale in UK, wo es eben Google-Rezensionen gibt und so weiter. Also über mehrere Plattformen hinweg wird das Thema da sehr, sehr professionell angegangen. Das ist eben auch Teil unserer Marktplatzstudie als Case. Sehr spannend, kann ich jedem nur empfehlen, sich das nochmal im Detail anzuschauen. Das heißt, der Kundenservice arbeitet da 24/7 und man kann sich so vorstellen, wer im Kundenservice vertraut ist, den Mechanismen, den Prozessen, die Agentinnen, die arbeiten da ein Ticket nach dem anderen ab und dann kommt ein Ticket rein, ich sag mal, aus einem E-Mail-Verlauf, aus einem Chat oder von welcher Quelle, von welchem Kanal auch immer. Und dann gibt es eben auch in unserem Tool ein Ticket-Management-System, wo dann eben ein Ticket generiert wird aus einer Amazon-Produktfrage, dann wird ein Ticket generiert aus einer negativen Rezension von einer anderen Plattform oder eben auch, wie gesagt, die Google-Filialrezensionen. Und so wird es dann tagtäglich abgearbeitet. Da gibt es dann natürlich auch interne SLAs, sprich, wie schnell muss der Kundenservice reagieren, mit welchem Wording muss der Kundenservice reagieren, um da erstens natürlich immer ganz wichtig, die Wertschätzung zu zeigen für das Feedback und auch dann um zu helfen, ja, um dann, wie gesagt, die Frage korrekt zu beantworten, um dem Menschen zu helfen, der das Produkt schon gekauft hat, aber eben auch dem Interessenten zu helfen. Und das ist eben sehr spannend, wie solche Unternehmen eben sehr, sehr professionell, eben nicht mehr mit der Hand am Arm, sondern schon sehr lange da mit auf der einen Seite eben Software mit unserem Gominga Review Manager, aber auf der anderen Seite auch mit den internen Prozessen das sehr ja eng verzahnt haben und der Samsung Kundenservice-Leiter, der uns da eben auch in der Studie unterstützt hat, der sagt eben, der Konsument, die Konsumentin da draußen, die verstehen keinen Medienbruch mehr, ja, die erwarten von einer Premium-Brand, dass da reagiert wird. Es ist völlig egal, ob da ein Kommentar auf Facebook gepostet wird. Es ist völlig egal, ob da direkt die E-Mail geschrieben wird, ob da auf der eigenen Brand-Webseite, ich sag mal, das Kommentarfeld ausgefüllt wird. Das ist völlig egal, ja. Als Premium-Brand, als im Kundenservice muss man reagieren. Und dann darf man eben auch die Amazon-Produktfrage nicht irgendwie 3 Wochen unbeantwortet lassen. Und dann darf man eben auch die negative Rezension auf Google nicht unbeantwortet lassen. Und das ist wirklich für uns so ein spannender Fall. Einer von vielen Kunden, die wir ja betreuen. Natürlich als Premium-Brand kann da jeder was mit anfangen. Eine globale Brand. Insofern ist es ein sehr, sehr spannender Fall, wie das da voll integriert ist im Kundenservice und wie da eben tagtäglich, ja, reagiert wird, um die Kunden glücklich zu machen.
Gerade das, wie schnell man reagiert, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor im Kundenservice, ne? Gerade wenn du teilweise erklärungsbedürftige Produkte hast, ne? Was ja bei Samsung durchaus in Teilen der Fall ist, und jemand hat da eine Frage und ist in diesem Kaufprozess, dann hat es natürlich irgendwie einen maßgeblichen Einfluss, wie schnell ich diese Frage beantworte. Also das geht ja mit der Kaufwahrscheinlichkeit einher, ne? Je länger ich brauche und je länger
Absolut.
diese Frage unbeantwortet ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde nicht kauft, ne?
Absolut.
Also verstehe
Genau.
ich
Also da
total.
hat man ja eigentlich auch die verschiedenen Use Cases. Wie du sagst, das eine ist wirklich vor dem Kauf, dass jemand eine Frage hat in seinem Entscheidungsprozess. Und da ist es natürlich immens wichtig, schnell zu reagieren. Man darf aber immer nicht vergessen, bei dem Thema Rezensionsmanagement, die Rezensionen und die Fragen auf den großen Plattformen, das ist ja eigentlich immer eine doppelte Kommunikation. Das ist ja einmal die 1-zu-1-Kommunikation zu dem User, zu der Userin, die konkret das Anliegen geäußert hat, aber auch 1-zu-N, weil die Antwort, die bleibt ja stehen. Ja, die kannst du und die kann ich eine Woche später uns angucken, die können wir uns aber auch ein Jahr später noch angucken.
Ja.
Und das ist eben nicht zu unterschätzen, diese Strahlkraft. Ja, erstmal sofort Anliegen der einen Person adressieren, aber auch allen anderen, die danach auf der Produktdetailseite sind, die danach recherchieren, vergleichen, auch zu zeigen, Wertschätzung wird gegeben von der Brand, Hilfe wird gegeben, weil eben das Anliegen beantwortet wird.
Siehst du das, dass wenn jetzt negative Bewertungen kommen und das ist etwas, was man lösen kann, ne, durch einen Kommentar, weil irgendein falsches Produktverständnis da war beispielsweise, dass Bewertungen häufig noch im Nachhinein dann geändert werden. Also hat man da
Absolut,
irgendwo auch,
absolut.
ja, okay.
Also die, ich sag mal, Statistiken führen wir ja für unsere eigenen Kunden, beziehungsweise die Auswertung können wir ja machen anhand der Daten mit unseren Kunden zusammen. Das sehen wir sehr, sehr häufig, dass wirklich, wenn dann und wenn man sich auch wirklich nur entschuldigt, ja, manchmal sind es ja so banale Sachen. Manche Beschwerden kann man nicht aus der Welt schaffen, ja, da kann mal irgendwas schiefgegangen sein. Aber alleine diese Wertschätzung zu zeigen, dem Kunden zu helfen, dem Kunden nochmal was besser zu erklären, das führt sehr häufig zu einer im Nachgang dann verbesserten Sternebewertung durch den Menschen, ja.
Ja, sehe ich absolut. Manchmal ist es ja auch so, dass ja einfach auch ungerechtfertigte Bewertungen abgegeben werden. Das ist ja wirklich dann, ich sag mal, irgendwie so im schlimmsten Fall, jemand will ein anderes Produkt bewerten und irgendwie verklickt sich dann irgendwie in der Bestellhistorie, schwupp landet da irgendwie eine Ein-Sterne-Rezension irgendwie, sagen wir mal, jetzt bei Samsung irgendwie, mir hat der Geschmack nicht gefallen, irgendwie, ich habe Durchfall gekriegt oder sowas. Siehst du das, dass man da bei jetzt den großen Plattformen dann auch als Marke überhaupt eine Chance hat, dann irgendwie sowas auch zu entfernen, weil sowas zieht natürlich nachher auch dann den Sternedurchschnitt runter. Also kann man da überhaupt was machen?
Ja, auch das geht, auch das haben wir sogar mit unserem Tool abgebildet. Also im Englischen nennt man das ja dann meistens Report Abuse. Da geht es ja darum, also ich nehme vielleicht mal ein anderes Beispiel, da geht es ja darum, dass man den Plattformen ja melden kann, wenn eine Rezension gegen die Guidelines der jeweiligen Plattform verstößt. Und der Klassiker ist ja, du kriegst eine Produktrezension, und die Verbraucherin beschwert sich über den Lieferservice, weil der DHL-Mensch hier irgendwie ja, eine schlechte eine schlechte Kundenerfahrung geboten hat. Das ist ja so der Klassiker, das kennt ja jeder. Und das kann man in der Tat ja bei den jeweiligen Plattformen oder Marktplätzen melden. Und das haben wir eben auch integriert in unserem Ticketmanagement-System, dass man da wirklich dann nur den Button klickt. Und da, wir nennen das dann intern auf Deutsch die Löschquote. Und da sehen wir eben auch, dass nicht 100%, das ist, glaube ich, eine Illusion, dass Amazon oder Google da wirklich 100% derer dann löscht. Aber wir sehen da sehr, sehr hohe Quoten. Und das dann dementsprechend auch mit einem gewissen Zeitverzug, das ja auch von den großen Plattformen dann geprüft wird und dass so eine Rezension dann auch ja, runtergenommen wird.
Ja, finde ich toll. Also ich finde, das war wirklich auch etwas, was einfach unfair war den Marken gegenüber, ne? Wenn die Plattformen nicht reagiert haben. Da gab es ja auch so ein gerichtliches Urteil, dass Plattformen dann in der Haftung sind, wenn diese Bewertungen halt eben ja, online
Ja,
bleiben.
ja.
Und das ist ja sicherlich auch nochmal im Hinblick auf den Markenschutz ganz wichtig. Der zweite Case, Kärcher. Wir haben sicherlich einige Überschneidungen, trotzdem gibt es nochmal ein paar Besonderheiten in der Nutzung.
Genau,
Hol uns gerne mal ab.
genau. Also was ich da einfach nochmal schildern möchte gerne, weil das ist so die andere Seite und wir bieten natürlich beides immer Hand in Hand. Kärcher ist ein super spannender Case, weil da geht es eben vor allem um das Thema Consumer Insights. Da wird eben unser Tool von den Marketing-Spezialisten, von den Marktforschungsspezialisten des Konzerns und der einzelnen Ländergesellschaften genutzt. Das heißt, da geht es primär darum, das Kundenfeedback zu analysieren, die Rezensionen auch wieder über verschiedene Plattformen, sei es in Deutschland, sei es eben auch, ich sag mal, Amazon in anderen EU-Ländern oder europäischen Ländern mit UK auch zu analysieren. Und das ist für uns eben sehr spannend, weil auch da geht es wieder darum, ja, es gibt natürlich unsere Software, die das überhaupt ermöglicht, weil manuell, wie willst du denn eine KI-basierte Sentiment-Analyse manuell machen? Also das geht ja mal per se nicht, ja, aber man sieht eben, dass man da auch über die Plattformen hinweg alle Daten zusammen einsammeln kann, die auswerten kann und dann auch wieder vom Prozess her, da ist Kercher wirklich ein super schönes Beispiel, auch intern im Konzern diese Insights, diese Informationen genutzt werden. Ja, da gibt es eben die Prozesse, da gibt es die Informationsketten, die Wege intern, dass eben das Marketing die Insights nutzen kann, dass die Produktentwicklung das nutzt, das Produktmanagement das nutzt. Ja, die BI-Teams werten die Daten eben auch nochmal aus in Zusammenhang mit anderen internen Daten wie Sales-Daten etc. Und das ist schon sehr, sehr professionell, was wir da bei Kercher wie auch bei anderen Kunden von uns sehen. Und deswegen arbeiten wir auch oftmals mit diesen großen globalen Brands zusammen. Da wird das wirklich genutzt. Und das ist natürlich auch für uns immer super schön zu sehen. Ja, ich meine, wir bieten eine Software an, aber es geht ja darum, den Mehrwert zu erzeugen mit dem Kunden zusammen, dass das eben auch dann ausgewertet und in den verschiedenen Abteilungen genutzt werden. Und ich meine, es gibt ja ganz viele kleine Use Cases, vielleicht kann ich da nochmal ein, zwei nennen. Der einfachste Use Case ist ja bei einer Review-Analyse, dass man einfach feststellt, die eigene Produktdetailseite hilft dem Verbraucher eben nicht, die richtige Kaufentscheidung zu treffen, weil die Produktbeschreibung, sei es Text, sei es Bild, sei es Video, einfach nicht klar genug ist. Ja, also das haben wir ganz oft, wenn wir die Reviews analysieren und auswerten, dass die Menschen nicht verstehen, was sie eigentlich kaufen. Ja, sei es Kompatibilitätsthemen bei irgendwelchen Consumer Electronics Geräten, passt es mit dem zusammen, was ist mit dem Stecker, was ist mit Ersatzteilen etc., ja, bis hin, das sind sozusagen dann andere Use Cases, dass es wirklich Feedback ist, dass eine Charge irgendwie fehlerhaft ist, ja, das ist natürlich dann auch immer extrem kritisch und muss schnell passieren, dass diese Information dann ausgewertet wird und dann auch adressiert werden kann. Andere Use Cases, dass durch das Feedback tatsächlich das Team der Produktentwicklung dann beim nächsten Mal anders designt, andere technischen Funktionen etc. Implementieren kann. Also die Nutzungsfelder sind da natürlich sehr, sehr breit, je nachdem, in welcher Branche man tätig ist, was man selber verkauft. Ja,
ja cool. Vielen Dank, dass du da so ein paar Beispiele reingebracht hast. Ich glaube, wenn man sich nicht intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, fehlt in vielen, glaube ich, da auch die Kreativität, ne? Einfach mal zu von vornherein zu bewerten, okay, wie tief ist denn das Thema? Letztendlich ist es ja irgendwo Marktforschung.
Absolut. Absolut. Und insofern auch da noch hinzuzufügen, dass das auch nochmal explizit genannt wird, wenn wir jetzt über das Thema Consumer Insights und Analyse der Rezensionen reden, dann reden wir natürlich auch immer über Wettbewerbsanalysen, ist ja klar. Ja, weil ich kann ja nicht nur die Rezensionen meiner eigenen Produkte und Services, sei es jetzt Amazon, sei es jetzt welche Plattform auch immer, sondern ich kann mir natürlich auch das Kundenfeedback zur Konkurrenz angucken. Und insofern, ich will jetzt nicht sagen, dass es die traditionelle Marktforschung 1:1 ersetzt. Da gibt es auch eine sehr, sehr spannende Studie von einem Professor von der Northwestern University in Chicago, ja, der nämlich auch so ein Data Scientist ist im Marketingbereich. Aber es ergänzt die traditionelle Marktforschung natürlich hervorragend. Und auch da muss man immer ganz ehrlich sagen, das ist wesentlich schneller und wesentlich günstiger, ja, wenn man traditionelle Marktforschung mit Panels, mit Interviews etc. Aufsetzt mit den großen GfKs dieser Welt. Ja, das dauert gefühlt 6 Monate und kostet richtig viel Geld. Die Analyse der Online-Rezensionen, die kann man jederzeit zu jeder Ort mit einem Mausklick sich angucken.
Absolut, ja, spannend. Wirklich, wirklich spannend, was da möglich ist. Siehst du noch weitere Entwicklungen, die jetzt in den nächsten Jahren noch kommen, wo du sagst, okay, das würde das Thema Reviews wirklich nochmal weiterentwickeln? Das sieht man schon in ersten Cases in den USA. Vielleicht, da wartest du die ganze Zeit sehnsüchtig drauf.
Na, also ich sag mal, wenn man auf der Plattformseite oder auf der Konsumentenseite sich anguckt, da sehen wir ja eine dramatische Entwicklung, dass es immer wichtiger wird. Da hatten wir anfangs drüber gesprochen. Ich glaube, jetzt ist die Zeit reif, wenn es nicht wie bei dem Beispiel Kärcher oder Samsung schon der Fall ist, dass die Unternehmen diese Chance nutzen, entweder gezwungenermaßen oder weil sie wirklich sehen, damit kann man sich eben von Wettbewerb nochmal differenzieren. Na, das ist, glaube ich, was wir sehen oder was wir beobachten. Auch da, ich habe ja einleitend auch gesagt, wir sind ja viel auch mit globalen Kunden und Partnern unterwegs. Wir haben viele Kunden in den USA, die sind gefühlt 5 Jahre voraus. Und wir sehen jetzt, da gab es sicherlich in Deutschland und Europa einen gewissen Covid-Schub. Wir sehen jetzt, dass das Thema auch hierzulande auf einem ganz anderen Niveau diskutiert wird, wie es eben davor war. Aber da sind die USA eben sehr, sehr weit voraus. Die kennen da alles, die wissen, was Bazaar Voice ist. Bazaar Voice ist nämlich die Review-Technologie, die einzelne große Retailer einsetzen, wie ein Home Depot in den USA. Und Bazaar Voice kann man eben auch als Technologie für den eigenen Webshop, für den Brand-Webshop, D2C-Brand-Webshop einsetzen, auch um die Reviews überhaupt anzuzeigen. Ja, und deswegen wissen die auch sofort, mit der Gominga kann ich das konsolidiert über alle Plattformen machen. Und die Gominga ist natürlich kein Konkurrent von einem Bazaar Voice, sondern eine Gominga macht es einfacher, weil man eben nicht sich einzeln ins Backend von Bazaar Voice einloggen muss, sich einzeln in seinen Amazon-Vendor-Account einloggen muss, sich nicht einzeln in den Google-Account einloggen muss, sondern wir das ja als One-Stop-Shop anbieten. Und da sieht man eben, da entwickelt sich extrem viel, dass die Unternehmen sehen, okay, sie müssen sich drum kümmern und eben auch hierzulande. Und da sind wir da eben auch da, um das über alle Kanäle hinweg einfach und skalierbar anzubieten.
Wenn sich der Marktplatz Kosmos jetzt nur als ein Teilbereich dort, wo Reviews generiert werden, weiter in der Geschwindigkeit entwickelt und weiter so viele Marktplätze aus dem Boden schießen und folglich auch Orte, an denen Reviews entstehen können, kommt man ja auch um so einen One-Stop-Shop gar nicht mehr herum. Ab welcher Größe würdest du denn sagen, was heißt Größe, sagen wir mal Anzahl an Reviews, die vielleicht auf täglicher oder monatlicher Basis eingehen, macht das Sinn? Also ich weiß, da kommt es sicherlich drauf an, was habe ich für Inhouse-Kapazitäten und so weiter, aber was ist so eine Größe, wo du sagst, da macht es auf jeden Fall Sinn, dass ihr mal ins Gespräch geht, dass das mal die Zuhörer einordnen können?
Das ist eine super Frage. Zum einen liegt es natürlich immer ein bisschen am Geschäftsmodell. Ja, bin ich jetzt irgendwie ein klassischer Hersteller, der traditionell viel offline auch verkauft, der jetzt erst online startet? Das gibt es natürlich immer weniger heutzutage. Oder ist das Geschäftsmodell, dass ich ein reiner Online, Händler, Hersteller, mein Geschäftsmodell komplett online auf einer Mobile App etc. basiert? Das ist mal natürlich ganz grundsätzlich so eine Unterscheidung. Konkret, wann macht es aus unserer Sicht Sinn? Und da sind wir auch immer sehr ehrlich, wenn wir, ich sag mal, in Akquisegespräche sind oder mit Interessenten sprechen. Wenn du nur über eine Plattform Services oder Produkte verkaufst und du hast im Monat 10 Rezensionen, dann kannst du das natürlich händisch machen. Ja, ist ja ganz klar. Aber sobald du über mehrere Plattformen eine gewisse Anzahl, und da ist ja nicht nur neue, sondern auch historische Rezensionen hast, auch Fragen bekommst, dann sollte man sich schnell überlegen, ob man nicht mit uns reden kann, weil das ist ja genau das. Erstens den Überblick zu behalten, auf welchen Plattformen wird denn über mich gesprochen, das auswerten zu können und beantworten zu können. Das geht dann sehr schnell eben nicht mehr mit der Hand am Arm. Und was ich da eben auch sehr wichtig finde, wenn man jetzt wieder auf das klassische Beispiel des Marktplatzes wie Amazon zurückkommt, man darf ja nicht vergessen, dem Konsumenten da draußen, dem ist es ja egal, von wem das Produkt verkauft wird. Sprich, auch wir haben in den vergangenen Jahren oftmals so das Argument gehabt, naja, ich verkaufe ja gar nicht selber auf Amazon, warum soll ich mich um die Reviews auf Amazon kümmern? Naja, nochmal, es ist ja völlig wurscht, ob du als Brand, als Hersteller, als Vendor jetzt auf Amazon verkaufst oder ob irgendein Dritthändler deine Produkte verkaufen. Es geht ja immer um deine Brand, es geht um dein Produkt. Und die VerbraucherInnen da draußen, die realisieren oftmals ja gar nicht, wer der, ich sag mal, technisch-kaufmännische Verkäufer dahinter ist, sondern die sehen sich die Produktdetailseite an. Und wenn es da negative Rezensionen hat, wenn da eine Produktfrage nicht beantwortet ist, dann sage ich halt immer, dann muss da der Markenhersteller reagieren. Ja? Also das ist, glaube ich, so ein Thema, das verstehen immer mehr Leute, warum das immens wichtig ist, sich da sehr, sehr schnell drum zu kümmern. Wie gesagt, völlig egal, ob das jetzt mein Umsatzkanal ist oder nicht, aber meine Brand wird da draußen ja von Kundinnen bewertet, kommentiert und da muss ich eigentlich eingreifen. Ich nehme die Analogie, ich glaube, es gibt heutzutage im Jahr 2022 kein Unternehmen mehr, das den Facebook-Account und nicht managt, ja, das keine Software einsetzt, um Facebook zu managen. Und wenn man sich den Traffic von Facebook anguckt und sich überlegt, wie weit das vom Einkauf entfernt ist, und wenn man sich dann den Traffic auf den Marktplätzen anguckt und wie nah das am Einkauf ist, dann sollte man, glaube ich, relativ schnell reagieren oder realisieren, dass eben das Thema Review Management angegangen werden muss.
Ja, als Marke hat man einfach eine Verantwortung. Also das, wir haben ja auch viele Analysen im Angebot und unter anderem einmal so eine Retailer-Analyse. Und das Ergebnis ist ganz häufig, dass die meisten Marken gar nicht überblicken, wer bietet mich denn auf dem Marktplatz an, wer bietet wie viel Prozent meines gesamten Sortimentes auf dem Marktplatz an. Und wenn die dann feststellen, weil die dann noch einen Großhandel dazwischen haben, ah, kenne ich gar nicht, die Händler, die irgendwie trotzdem irgendwie 90% meines gesamten Sortiments anbieten, die aber eine wahnsinnig schlechte Bewertung haben, genau, weil die einen schlechten Kundenservice haben, und das wiederum die Reviews auf den Produktseiten beeinflusst, ne? Denn genau dann kommen solche Reviews rein wie ja, Produkt ist gut, aber irgendwie Lieferung war sehr schlecht, irgendwie, ich habe keine Nachricht bekommen, wann das Produkt jetzt kommt und so weiter, dann zahlt das darauf ein.
Absolut.
Ne? Und ich glaube, da hat man die Verantwortung einfach und da kann sich auch mittlerweile kein Markeninhaber mehr rausreden, losgelöst davon, wer das Produkt auf dem eigenen Markt, auf dem Marktplatz verkauft. Wenn meine Marke dort präsent ist, habe ich einfach gewisse Verpflichtungen oder Bereiche, um die ich mich kümmern sollte, und dazu zählt auf jeden Fall auch das Thema Reviews.
Genau.
Sehr cool, Christian. Mensch, ich habe jetzt gerade auf die Uhr geschaut. Jetzt haben wir schon 39 Minuten und noch eine ganze Reihe an Fragen. Ich bin auch total froh, dass wir, also bin die wichtigsten jetzt losgeworden, aber dass dieses Thema, was wirklich lange überfällig war, weil ich einfach, das Thema begegnet uns, das Thema wird wichtiger, das Thema ist seit einiger Zeit schon sehr, 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 sehr wichtig. Von daher freue ich mich, dass ich jetzt hier eine Folge habe, auf die ich verweisen kann. Ich glaube, da ist eine Menge drin. Also hier absoluter Experte. Vielen Dank, dass du da warst. Christian, hast du noch was, außer die Verabschiedung, was du gerne noch loswerden würdest?
Bei Fragen immer gerne bei uns melden. Wie gesagt, vielen Dank an dich. Ich könnte mit dir noch 3 Stunden länger drüber reden. Ich glaube, das Wichtigste haben wir besprochen. Man sollte sich dem Thema widmen. Man muss das Kundenfeedback analysieren. Man sollte reagieren, um dem Kunden die Wertschätzung zu zeigen, und über Kanäle hinweg, um da eben auch einen nahtlosen Kundenservice zu bieten. Wir sind da als One-Stop-Shop und helfen gerne.
Schönes Schlusswort, Christian. Schön, dass du da warst. Ciao, ciao.
Vielen Dank dir, Florian. Tschüss.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.